Ja, jetzt habe ich gehört, es gibt so eine neue Predigtserie, Reihe, Sing My Song heißt das Ding, ja, wo verschiedene Chartgeschichten wir uns drüber unterhalten wollen. Ich habe ein Lied mitgebracht, das ist so ein bisschen unsere Familienhymne geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das Video abspielen könnt, liebe Technik, das wäre ein Traum. Lasst euch einfach mal überraschen, ja, nehmt es nicht zu ernst, aber unsere Kinder lieben es. Ja, nur wir lieben dich, so wie du bist. Ist mir egal, ja, bei uns zu Hause ist es so, liebe Kinder, Hausaufgaben machen, ist mir egal, ja, kommt dann zurück. Das ist so ein fliegendes Sprüchle geworden, ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Ohrwurm für den Rest des Tages. Aber die Sache ist die, ich möchte heute Morgen über was sprechen, wo mich eigentlich meine Familie draufgebracht hat. Manchmal machen wir das so in der Familie, dass wir uns unterhalten, was sollte der Papa predigen, ja. Und dann hat die Sarah gleich gesagt, predige über Gleichgültigkeit. Und dann sagt sie, was ist das überhaupt? Ja. Dann haben wir erstmal erklärt, was Gleichgültigkeit ist. Dann hat der Timmy noch gesagt, ja, und du musst auch über Jonah sprechen. Dann habe ich gesagt, okay, das machen wir auch noch. Ja. Und die Heike hat mir dann auch noch einen Tipp gegeben aus dem Buch. Und dann habe ich versucht, alles irgendwie ineinander zu packen, ja, für die Predigt dann. Aber ich glaube, wenn einem alles egal ist, das ist echt schwierig. Ich habe in meinem Leben ganz viele Menschen mittlerweile getroffen, die sind in so einem Stadium von mir ist alles egal. Ja? Wenn alles den gleichen Wert hat, wenn dich nichts mehr bewegt, wenn keine Freude mehr aus dir rauskommt, aber auch keine Trauer mehr. Manchmal sagen das die Leute, da treffe ich Menschen, die sagen mir, Marc, hab keine Hoffnung mehr, weil dann wirst du schon nicht mehr enttäuscht. Dachte ich, ja, da steckt irgendwie auch Wahrheit drin, gell? Wenn man immer hofft und die Hoffnung nicht erfüllt wird. Die Bibel sagt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ich glaube, es braucht es auch immer wieder, dass wir uns aufraffen und dass eben uns die Dinge nicht alle egal sind, sondern dass wir für Sachen brennen, dass wir Leidenschaft haben für Dinge und dass uns eben Sachen nicht egal sind. Ich finde es auch in dem Leben von Jesus hat mich das so begeistert, dass man sagen könnte, hey, da war dieser Judas, der eigentlich ein Fehler war oder der irgendwo neben rausging von seinen Jüngern. Hätte er da einfach die Dinge alleine gemacht, hätte er nicht so viel Hoffnung in diese Menschen gesetzt, dann hätten wir das vielleicht verhindern können, dass der Judas ihn verkauft hätte. Aber dann wären auch keine Petrusse, Johannese und Jakobusse entstanden, die die Welt verändert haben. Und ich glaube, es braucht es auch immer wieder, dass wir Risiken eingehen und dass uns diese Sachen nicht egal sind. Als ich aufgewachsen bin in einem christlichen Elternhaus, und irgendwann kommt so der Punkt, da findest du deinen eigenen Glauben, da merkst du, jetzt musst du dich selber entscheiden, mit Gott zu leben oder auch eine Entscheidung dafür zu treffen, dass er dein Leben bestimmt. Und ich weiß noch ganz genau einfach, wie das war, als mein Papa an mein Bett kam und verschiedene Sachen einfach. Und immer wieder habe ich mich entschieden, ihm nachzufolgen. Und dann habe ich angefangen, selber die Bibel zu studieren, weil ich wissen wollte, was hat es mit diesem Gott auf sich? Und ich habe viele Verheißungen, viele Zusprüche gelesen. Und ich weiß noch, ich war total begeistert, dass ich gesehen habe, hey, da werden kranke Menschen geheilt. Da werden Menschen von Finsternis befreit. Menschen, die zerrüttetes Leben haben, werden wiederhergestellt. Ich dachte, wow, das will Gott durch mich tun. Das hat mich begeistert. Und ich weiß noch, wie heute, ich lief da in die Gemeinde und ich habe mit so einem von den Ältesten gesprochen, habe gesagt, oh, ich werde jetzt mehr beten und ich werde einfach brennen für Jesus und ich werde die Welt verändern. Ja, damals war von Delirious dieses Lied History Maker so in. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich werde Geschichte schreiben. Und dann sagt er zu mir, weißt du, Bursche, ich bin schon über 20 Jahre Christ. Und wir haben das alles auch schon versucht. Ja? Also, warum sollte das Gott ausgerechnet durch dich tun? Ja? Wir machen das schon viel länger wie du. Und weißt, du wirst schon so manche Enttäuschung erleben und dann wirst du schon wieder auf den Boden der Tatsachen runterkommen. Und ich bin so weggelaufen und dachte so, wer hat jetzt recht? Ja, der ist weise, keine Ahnung, ist Ältester. Mein Herz brennt irgendwo. Und ich habe gemerkt, das sind Erfahrungen gewesen, die irgendwie Glauben und Dinge gedeckelt haben und natürlich auch die Realität, die wir einfach auch erleben. Und das habe ich gemerkt, mittlerweile bin ich nicht mehr 14 oder 16, sondern bin ich 42 und ich habe auch meine Erfahrungen gemacht und ich denke, das kennt jeder von uns, wo wir Hoffnung gesetzt haben, wo wir für kranke Menschen gebetet haben, die sind trotzdem gestorben. Wo wir den Glauben hatten, wo prophetische Worte da waren, wo wir einfach gehofft haben, dass Gott Menschen berührt, aber nichts passiert ist. Und wir gehen damit um. Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Ich habe immer wieder gemerkt, ich dachte, jetzt muss ich noch heiliger leben oder mehr beten oder dessen das verändern. Und dann habe ich die Sachen verändert, aber trotzdem lief nicht alles so, wie ich mir das gedacht habe. Und ich habe gemerkt, in meinem Herzen war immer so ein Kampf um eben Gleichgültigkeit, um Passivität, zu sagen, ja, komm, lass es einfach laufen. Tu deine Hoffnung nicht mehr irgendwie aufrichten, sondern es ist halt, wie es ist. Und wenn Gott was macht, dann ist es gut. Aber wenn er es nicht macht, ist es auch nicht schlimm. Aber ich habe gemerkt, Glaube ist immer aktiv. Passivität bringt uns nicht weiter. Das zieht nicht Gottes Gegenwart an. Das ist nicht das, was uns irgendwo näher zu ihm bringt. Diese Bibelstelle hat mich immer wieder beschäftigt, wo es eben heißt, dass die Alten wieder Träume haben werden. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen, dass wir trotz Lebenserfahrung, trotzdem, dass wir das erlebt haben, dass Dinge nicht so aufgegangen sind, wie wir es uns erhofft hatten, ihm weiter vertrauen und trotzdem noch Träume haben, Visionen haben, dass Gott mit uns die Dinge tut, die er uns verheißen hat. Einem guten Freund von mir, dem haben sie mal zum Geburtstag gewünscht, ich wünsche dir, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Da sagt er, ja bloß nicht. Ja? Dachte ich, ja, er hat schon recht, weil manchmal, das sind unsere Wünsche einfach so anders oder so konträr vielleicht auch zu dem, was Gott irgendwo für Vorstellungen hat oder wie er den Weg mit uns geht. Und so oft ist es hinterher viel, viel besser und einfacher, den Weg Gottes in unserem Leben zu erkennen und zu sehen. Ich glaube, auch jeder von uns hat so Dinge erlebt. Und die Frage ist immer, wo drängt es uns hin? Wo, in welche Richtung führen uns diese Erlebnisse, diese Ereignisse? Lassen wir uns von der Realität oder von dem, was wir erleben, so prägen, dass wir das Wort Gottes umformen oder dass wir den Erlebnissen mehr vertrauen? Oder führt es uns in die Gegenwart Gottes nahe zu seinem Herzen, dass wir sein Wort noch mehr suchen, noch mehr studieren, unsere Hoffnung aufbringen und uns bewegen und ihn noch mehr suchen, ihm noch mehr vertrauen? Ich glaube, es gibt nur diese zwei Wege. Ich habe immer wieder gemerkt, in meinem Herzen war so das Ding, wo da wirklich ein Kampf drum war. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, weil ich empfinde immer wieder, dass es darum geht, dass wir als Christen aktiv sind, dass wir Dinge riskieren, dass wir rausgehen, dass wir Sachen wagen. Das ist Glaube letztendlich. Glaube ist immer aktiv. Der wird nie passiv sein. Wenn wir uns zurücklehnen, da wird nichts passieren. Reinhard Bonnke hat es mal gesagt, er hat gesagt, Gott wird für dich alles tun, aber nicht deinen Hintern aus dem Sofa holen. Das ist wirklich so. Wir müssen uns bewegen, wir müssen Dinge tun in unserem Leben mit Jesus. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir trotzdem ihm vertrauen. Was sagt denn Gott darüber? In Jesaja 55, da heißt es ab Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt und sie dem Sämann Samen gibt und Brot den Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Er sagt, hey, meine Gedanken und meine Wege sind viel höher als eure Wege. Ich denke immer, als Papa von drei Kindern, meine Wege und meine Gedanken sind auch viel höher wie die meiner Kinder. Ja. Es ist so. Jede Mama, jeder Papa kann das nachvollziehen. Wenn es nach meinen Kindern gehen würde, die würden jeden Tag Kinderschokolade sich nur so reinballern. Ja. Die würden sich ernähren von Süßigkeiten, von Chips zum Frühstück, Döner oder sowas. Ja. Alles ist mir egal. Ja. Und einfach nur die Dinge tun, die ihnen Spaß machen. Und ich weiß einfach, weil ich mehr Lebenserfahrung habe, weil ich einen höheren Blick habe, weil ich mehr Verständnis durch Lebenserfahrung habe, dass das nicht gut für sie ist. Ja? Ein bisschen was davon ist super. Das können sie auch haben. Aber trotzdem muss ich eben darauf achten, wie sie leben und was kann ich zu allem Ja sagen. Und wie viel höher, wie viel größer sind Gottes Gedanken in unserem Leben im Vergleich zu uns als Menschen? Der Gott, der alles sieht, wo es keine Zeit gibt, bei dem alles möglich ist. Und lasst uns ihm vertrauen, dass in den Situationen, da wo wir vielleicht keine Hoffnung mehr haben, dass er immer noch voller Hoffnung ist und dass er immer noch voller Glauben ist für uns, für unsere Situation. Und dass es vielleicht nicht der Weg ist, wie wir uns das erhofft haben, aber dass es vielleicht einen anderen Weg gibt, der uns zum Ziel führt. Ich habe gemerkt in meinem Leben, und da vertraue ich Gott auch, dass nichts umsonst ist und dass er alles gebrauchen kann. Und ich glaube auch in deinem Leben, egal was du erlebt hast, was du durchgemacht hast, es ist nichts umsonst und Gott kann alles gebrauchen. Wisst ihr, Paulus, wenn ich an sein Leben denke, der Christen, der Gläubige verfolgt hat und nachher wahrscheinlich in denselben Gemeinden gepredigt hat, wie muss es gewesen sein? Er steht vorne und verkündigt vielleicht das Wort Gottes, da sitzen Menschen, den ihren Mann hat er einsperren oder umbringen lassen oder all diese Dinge. Wie muss er sich wohl gefühlt haben? Wahrscheinlich hat er auch gedacht, warum habe ich das je nur gemacht? Und er musste mit seiner Vergangenheit irgendwie klarkommen. Und trotzdem hat Gott mit ihm Geschichte geschrieben, hat er ihn zu Dingen geführt, die kaum ein anderer irgendwo auch bewegt hat in der damaligen Welt. Und lasst uns Gott vertrauen, dass er mit uns zum Ziel kommt. Egal wie deine Geschichte ist, egal wie vielleicht deine Vergangenheit ist, welche deine Umstände bei dir in deinem Leben vorherrschen, Gott kann mit diesen Dingen klarkommen und er kommt mit dir zum Ziel, wenn du ihm vertraust und wenn du aktiv bleibst. Das Schlimmste, was wir tun können, ist passiv werden. Die Bibel sagt mal, werdet ihr doch nur heiß oder kalt, aber weil ihr lau wart, da spucke ich euch aus. Ja, lasst uns heiß sein und brennen für ihn. Lasst uns aktiv sein, auch wenn vielleicht die Umstände es nicht unbedingt zeigen. Ein Punkt, der mir da immer geholfen hat, oder die Geschichte finde ich ganz nett, ist die Geschichte von Biliam in 4. Mose im Kapitel 22. Das Volk Israel zieht eigentlich in sein verheißenes Land ein. Und Biliam war da, er hat Gott gedient und der fremde König fordert ihn auf, das Volk Israel zu verfluchen. Ja? Und Gott sagt zu ihm, hey, geh nicht dorthin und verfluch das Volk Israel nicht, denn ich habe es ja hergeführt. Du kannst schlecht in meinem Namen mein Volk verfluchen, ja, das werde ich nicht tun. Er hat letztendlich auch immer nur dann Segensworte ausgesprochen. Ja? Aber er zieht also los und macht sich auf den Weg, auf den Berg eben, um das Volk Gottes zu verfluchen. Und Gott stellt ihm dann einen Engel in den Weg. Biliam reitet auf seinem Esel, ja, wie das damals so üblich war. Und zuerst stellt sich der Engel Gottes einfach auf den Weg und der Esel reitet auf der Seite vorbei. Und Biliam wundert sich, warum sein störrischer Esel nicht auf dem Weg bleibt, sondern übers Feld reitet. Und regt sich schon auf und denkt so, was ist mit meinem Esel heute los? Ja? Der Esel sah den Engel des Herrn, der Biliam sah ihn eben nicht. Dann kam sie an eine Felsklippe, der Engel stand dort und der Esel ging ganz an der Seite vorbei und rieb Biliams Bein gegen den Felsen und wieder regt sich Biliam auf, was macht mein doofer Esel? Ja? Wieso geht er hier so auf die Seite, wieso reitet er nicht mitten auf dem Weg? Und dann letztendlich stellt sich der Engel an eine Position des Weges, wo man nicht rechts oder links vorbei konnte, sondern wo man nur auf diesem Weg durch konnte, dann legt sich der Esel auf den Boden hin, unter den Füßen Biliams und Biliam regt sich fürchterlich auf, warum sein Esel nicht weiter marschiert. Dann lesen wir hier, ab dem Vers 28, da heißt es, da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast. Also Biliam hat sie immer geschlagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich heute heimgehe, wir haben drei Hasen, wenn davon einer anfängt zu sprechen, dann wird es schwierig. Ja? Also gerade hast du noch deinen Esel geschlagen und dann fängt er auf einmal an, mit dir zu reden. Was macht Biliam? Das sagt hier, Biliam sagte zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand, gewiss hätte ich dich jetzt erschlagen. Also der war so wütend auf das Tier, dass er sagt, hey, wenn ich hier jetzt ein Schwert in der Hand hätte, gewiss hätte ich dich erschlagen. Also wenn ich einen sprechenden Esel hätte, mich würde ich nächste Woche in Hollywood finden und ich hätte da irgendeine Show oder in Las Vegas oder sowas, ja, und würde ganz, ganz viel Geld verdienen. Ich weiß nicht, aber ich habe das auch so, konnte es so nachvollziehen. Manchmal in meinem Leben Da war ich ärgerlich auf das, was in meinem Leben nicht zustande kam oder wo Gott anders gehandelt hatte, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Und ich habe gesagt, Gott, wo bist du? Gott, wieso läuft es nicht so, wie ich mir das gedacht habe? Wieso musste das jetzt sein? Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, die Fragen sind auch gut und wichtig und die dürfen wir uns auch stellen. Selbst Jesus hat am Kreuz gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen fragen, warum. Aber wir müssen trotzdem ihm vertrauen. Und da ist dieser Esel und er sagt dann weiter, und die Eselin sagte zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis zu dem heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir etwas zu tun? Und er sagte, nein. Die Eselin sagt, hey, habe ich sowas jemals schon mal gemacht? Ja, bin ich jemals irgendwie neben rausgelaufen oder sowas? Und Bileam sagt dann ganz kleinlaut, nee, stimmt eigentlich. Also, dass er nicht auf die Idee kam, er redet gerade mit dem Esel. Ja, also, ich finde es faszinierend, wenn Gott durch Esel sprechen kann. Ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann bestimmt auch durch deine Frau oder durch deinen Ehemann. Ja, also, es funktioniert auf jeden Fall. Da heißt es hier, da enthüllte der Herr die Augen Bileams und er sah der Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand und auf dem Weg stehen. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten, denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Dachte ich mir, Wahnsinn, dass er sagt, hey, der Weg, auf dem du warst, der stürzt sich eigentlich ins Verderben vor mir. Und ich dachte, cool, das eigentliche Wunder ist nicht dieser sprechende Esel, der irgendwie da faszinierend irgendwelche Sätze von sich gibt, sondern das Grandiose ist, dass Gott uns Menschen so sehr liebt, dass er sich uns in den Weg stellt, dass er uns nicht ins Verderben laufen lässt, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns, dass er uns nicht lässt, sondern um uns wirbt, dass da dieser liebevolle Vater ist, der sagt, mir ist es nicht egal, wenn meine Kinder ins Verderben laufen, sondern ich liebe sie so sehr, dass ich mich ihnen in den Weg stelle. Und oft sind es nicht diese Wunder oder diese Zeichen, die wir haben wollen, aber die wir doch so arg brauchen in unserem Leben, dass er und sein Wille in unserem Leben einfach durchkommt und wir ihn erleben. In Psalm 73, da schreibt David so ganz nett, wie es den Ungläubigen allen geht. Und er schreibt, die haben alle tolle Häuser und irgendwie erwerben die so Reichtum und mir geht es so schlecht, und aber denen geht es so gut. Und ich kann das so gut nachvollziehen, diesen Psalm von David. Ja. So manchmal kam das mir auch in meinem Leben so vor, dass ich, Herr, ich lebe doch für dich und jetzt bin ich hier und was mache ich da und hier. Und das und denen geht es allen so gut, dem Anschein nach, das ist ja nicht tatsächlich so. Nur weil es David so empfindet, geht es nicht jedem, der nicht an Gott glaubt, wirklich gut. Ja? Da gibt es viele, denen geht es auch nicht gut. Und dann sagt er in einem Vers ganz nett, ich habe mir über dies alles Gedanken gemacht und die Gedanken waren mir zu schwer. Aber als ich dann in die Gegenwart Gottes ging, da wusste ich, was Sache ist, dass nur er zählt, dass es nur um Gott geht und dass er derjenige ist, in seiner Gegenwart wird alles andere zu nichts, wird alles blass und grau. Und ich glaube, das dürfen wir daraus lernen auch, dass Gottes Wege einfach höher sind und größer und dass wir ihm vertrauen dürfen, dass er mit uns einfach ein gutes Ende nehmen wird und dass er uns begegnen wird in den Umständen, in denen wir stecken. Denk auch genauso, wenn wir an Jona denken, an den das Wort des Herrn eben ausging, geh nach Ninive und verkündige letztendlich mein Gericht. Und er dann auch gesagt hat, ist mir egal, ja, und andere Wege eingeschlagen hat, dann einfach ein Schiff genommen hat in die andere Richtung. Ich denke, wie muss man empfinden? Ich meine, wenn Gott zu einem redet und sagt, hey, mach das, dann einfach zu sagen, nee, ich will das nicht tun, kann man, stehen auch nicht so die Beweggründe drin. Auf jeden Fall hat er sich entschieden, das nicht zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Er war jetzt nicht nur passiv, sondern letztendlich ist aktiv irgendwo davor geflohen vielleicht auch. Und dann letztendlich kommt dieser Sturm, Jona wird über Bord geworfen, der Fisch kommt und verschluckt ihn, er verbringt 3 Tage in dem Bauch des Wales. Ja. Und dann heißt es eben auch da in dem Buch Jona, in den Versen, ich aber will dir Opfer bringen mit den Stimmen des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Lobpreis, er fing an, Lobpreis zu machen. Da ist ein ganzer Psalm oder einfach ein Lied, das Jona in dem Bauch des Wales singt und er preist Gott und er erhebt ihn und er sagt einfach Gott, okay, ich will jetzt das tun, was du mir aufgetragen hast und ich preise dich, dass du so groß bist, dass du mich in dieser Situation trotzdem gerettet hast, indem, dass ich vor dir weggelaufen bin, dass ich über Bord geworfen wurde, dass eigentlich mein Leben ein Ende war, aber du rettest mich auf übernatürliche Weise und dann preist er ihn und dann daraufhin letztendlich spuckt ihn der Wal wieder auf trockenes Land. Ich habe mal eine Predigt gehört, die hatte den Titel Lobpreis bringt Wale zum Kotzen. Ja. Dachte ich mir, das ist aber echt so eine tiefe Wahrheit letztendlich. Weil ich glaube, in den Situationen, wo es uns nicht gut geht, das ist meine Erfahrung für mein Leben, wenn ich in seine Gegenwart gegangen bin, wenn ich Lobpreis gemacht habe, wenn ich ihm trotzdem angebetet habe, dann war genau das, dass auf einmal sein Friede kam oder seine Freude über Dinge, wo ich eigentlich keinen Friede hatte oder keine Freude. Und das ist auch so die Messschnur, wo wir als Familie gelernt haben, Dinge danach zu beurteilen, dass wenn wir in seine Gegenwart gehen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen in Umständen, die vielleicht gar nicht so gut aussehen, dann zu hören, wo kommt sein Friede, wo kommt sein Reden, was hat er für Leitung, für Worte, was empfinden wir in dieser Situation, sollen wir tun. Ich habe gemerkt, das ist genau so eine Richtschnur in unserem Leben, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Das ist das, was uns weiterführt und weiterbringt. Wir brauchen das so sehr. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist in unserem Leben, wenn uns nicht alles egal sein soll oder wenn wir auch nicht irgendwo gleichgültig werden wollen, dann ist es genau das, dass wir auch Vision in unserem Leben brauchen. Die Bibel sagt in Sprüche 29, Vers 18, wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt, aber glücklich ist es, wenn es sich nach Gottes Gesetz hält. Oder ohne Vision geht ein Volk zugrunde, sagt auch eine andere Übersetzung. Sagt ihr, hey, es geht darum, auch irgendwo die Vision und das prophetische Wort zu behalten. Was sind deine Träume? Was hat Gott schon vielleicht auch prophetisch über deinem Leben gesagt, über diese Gemeinde hier gesagt? Was sind deine Träume? Manchmal legt auch Gott diese Träume einfach in unser Herz rein, wo wir Leidenschaft dafür empfinden. Ich habe immer gemerkt in meinem Leben, ich habe immer mich hingezogen gefühlt gehabt zu Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Da kam nie ein Engel mit Tablett, wo drauf stand, Mark, mach Randgruppenarbeit oder sowas. Nein, das war einfach so in meinem Herzen, weil ich bei diesen Leuten war. Selbst als ich bei Real Geschäftsleiter war, war ich dann bei den Drogenabhängigen, die gerade einen DVD-Player raustragen wollten oder sowas. Ja? Weil ich mich zu den Leuten hingezogen gefühlt habe. Und manchmal sind so unsere Herzenssehnsüchte oder was wir uns schon immer vorgestellt haben oder diese Träume und Wünsche. Und ich habe gemerkt, Visionen und so Ziele in unserem Leben, die halten uns lebendig und aktiv. Kleines Beispiel aus unserer Familie. Wir spielen öfters mal Uno. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wenn man das einfach nur so spielt, ist es ganz nett. Aber fang mal an, Punkte aufzuschreiben für die Karten, die übrig bleiben. Selbst meine liebevollste Tochter mit 12 Jahren wird zum größten Fiesling, ja, wenn es darum geht, dann dem Papa die Karten reinzudrücken. Warum? Weil auf einmal ein Ziel da ist, eine Vision. Ja. Ich will am wenig wie möglich Punkte haben und mein Papa soll so viel wie möglich Punkte haben. Ja. Und auf einmal wird ganz anders gespielt. Es ändert total das Verhalten. Oder für die Jungs auch auf dem Bolzplatz. Man spielt Fußball und es ist eigentlich so ein Larifari-Fußballspiel. Und dann sagt einer auf einmal, okay, jetzt spielen wir bis 10. Und auf einmal solltest du sehen, die Gesichter, die Competition, alles steigt, die Intensität, auf einmal kommt die Blutgrätsche, ja, und es wird viel, viel härter gespielt. Warum? Weil wir spielen bis 10. Und ich habe gemerkt, genauso ist es in unserem Leben, dass da, wo wir keine Ziele mehr haben, wo wir für nichts brennen, wo keine Vision da ist, da fällt es uns oft leicht, gleichgültig zu sein. Oder da haben wir nichts, wofür wir leben. Aber wenn wir so Träume haben, wenn wir uns von Gott Vision geben lassen, Ausrichtung, uns Ziele irgendwo mit ihm zusammennehmen, das treibt uns an, das lässt uns effektiver leben, das lässt uns auch über unsere Schmerzgrenze gehen. Wie konnten wir Dinge irgendwo in unserem Leben verändern, aus einem schönen, selber gebauten Haus irgendwie ausziehen? Das war nicht irgendwie, weil wir so toll sind, sondern weil wir ein Ziel vor Augen hatten, was Gott mit uns tun möchte. Und das lässt dich dann auch Dinge tun, die du sonst eigentlich nicht tun würdest, aber weil dieses Ziel oder diese Vision in deinem Herzen brennt. Heißt es, wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt. Ich merke, es gibt uns Halt in unserem Leben, wenn wir so diese Vision und Ziele in unserem Leben vor Augen haben. Ich glaube auch, das Gegenteil von Gleichgültigkeit oder von Passivität ist, dass wir aktiv sind. Aber ich glaube, das ist auch Hoffnung. Ich glaube, wir Menschen, wir brauchen Hoffnung in unserem Leben. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, da ist oft so eine Hoffnungslosigkeit. Vor kurzem, vor 2 Wochen, glaube ich, einen Mann getroffen und der hat mir dann erzählt, hat schon jetzt, glaube ich, den 22. Job irgendwie verloren, immer wegen Alkohol, letztendlich bei der Arbeit. Jetzt kam die Arztdiagnose, wenn er nochmal trinkt, weil seine Bauchspeicheldrüse so schlecht ist, dann kann es sein, dass er eben stirbt. Jetzt hat er gesagt, jetzt will er sich schon gar nicht mehr bewerben, letztendlich auf dem Bau und den Sachen, weil da immer halt viel getrunken wird und er dann Angst hat, dass er wieder trinkt und dann tatsächlich sein Leben verliert. Und er hat gesagt, er weiß jetzt gar nicht, was er machen soll. Er hat überhaupt keine Hoffnung, keine Zukunftsperspektive. Er kann nicht mehr schwer heben. Sein Körper ist runter. Er hat keine Perspektive, keine Hoffnung mehr. Ja, wir haben dann so gesprochen und im Natürlichen ist da auch keine Hoffnung mehr. Aber unser Gott ist einfach ein Gott der Hoffnung. Und das, was bei Menschen unmöglich scheint, das ist bei Gott eben möglich. Und dieser Vers, der begleitet mich schon mein ganzes Leben letztendlich. In Römer 15, Vers 13, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und voller Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Der Gott, die Quelle aller Hoffnung. Bei unserem Gott ist immer Hoffnung für unsere Situation. Vielleicht kommt es anders raus, als wir es uns vielleicht gehofft oder erwünscht haben, aber er hat immer Hoffnung für unsere Situation. Und er ist die Quelle aller Hoffnung. Also wenn du Hoffnung brauchst, dann geh zu ihm und sag, Herr, ich brauche neue Hoffnung, ich brauche neuen Mut für meine Situation. Da, wo ich vielleicht passiv geworden bin, sei es vielleicht mit meinem Ehepartner, vielleicht mit meiner Situation am Arbeitsplatz, egal in welcher Situation du dich befindest, vielleicht mit deiner Berufung, mit den Dingen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Egal was es ist, hol dir neue Hoffnung, hol dir neues Vertrauen, neuen Glauben bei Gott ab, weil er ist die Quelle aller Hoffnung. Er ist derjenige, der für uns ist. Paulus gibt mal Timotheus einen sehr, sehr coolen Rat, finde ich. In 1. Timotheus 1, Vers 18, da heißt es, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Sagt, hey, eine andere Übersetzung auch, kämpf mit den Weissagungen, die du erhalten hast, den guten Kampf des Glaubens. Sag, wir stehen einfach in einem Kampf, das muss uns klar sein. Ich glaube, der Teufel, dem seine liebste Sache ist es, wenn es passive Christen irgendwo gibt, die nicht das leben, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Weil wir sind dazu bestimmt, Salz zu sein, Licht zu sein. Wir sind dazu bestimmt, das Reich Gottes auf dieser Erde auszubreiten. Die Bibel ist voll davon, dass er durch Menschen wirkt. Ja, Gott macht es auch manchmal souverän. Aber meistens wirkt er durch uns, durch Menschen. Das hat er sich auserkoren, dass er in uns lebt, durch uns wirkt, dass er in uns diese Quelle des Lebens schafft, die dann rausfließt, überfließt zu anderen Menschen. Und er will Menschen begegnen. Er sagt dir, hey, kämpf mit diesen Weissagungen, mit diesen Prophetien, mit diesen Zusagen in meinem Wort, aber auch die vielleicht über dich ausgesprochen worden sind. Nimm die und kämpf mit denen, einen guten Kampf des Glaubens. Es ist nicht nur irgendwie so, naja, jetzt schauen wir mal alles happy-glappy, sondern wir leben in einer gefallenen Schöpfung und es ist ein Kampf und wir haben einen Widersacher, der versucht, uns irgendwo passiv zu halten, dass uns alles egal ist, aber Gott will, dass wir nach seinen Werten leben, dass wir seine Berufung ausleben und dass wir voller Glaube und voller Zuversicht sind. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist wichtig, dass wir ihm vertrauen und uns zu ihm stellen. Ich finde es so genial, dass es sagt, hey, kämpf mit dem drum. Das ist irgendwie auch so aktiv. Ja? Einfach, manchmal kennen wir das ja auch aus diesen Glaubensbewegungen, dann das Wort Gottes über einem zu bekennen. Das können leere Worte sein, aber das kann auch voller Leben sein, wenn du anfängst, ja, Herr, danke dafür, dass du mir das verheißen hast. Danke, dass du sagst, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Danke, dass ich liebevoll sein kann, auch wenn ich mich gerade überhaupt nicht so fühle, weil meine Kinder ein Feuer im Hof gemacht haben. Ja, aber ich weiß, deine Liebe ist ausgegossen in meinem Herzen. Ja, und dann fängst du an und du merkst, wie seine Gegenwart auf einmal kommt und dich erfüllt. Ja, und einfach so diese Dinge zu leben, kämpf damit und sei aktiv. Denk ein ganz, ganz bekanntes Beispiel, das wir alle auch schon mal gehört haben, ist das Beispiel in Matthäus 25 von den anvertrauten Talenten, wo der Herr 5, 2 und 1 Talent den Knechten gibt und sagt, hey, mach was damit. Ja? Und letztendlich alle irgendwo damit wuchern, nur der mit dem einen Talent es letztendlich vergräbt und nichts damit macht. Und ich denke, das ist genau das, aus Furcht vielleicht, ich kann seine Motivation auch nicht deuten. Ja, er sagt dann nachher, ich habe gewusst, du bist so und so, deswegen habe ich es lieber vergraben, nicht, dass ich dann nachher nichts mehr habe. Ja, aber letztendlich, was war das Schlimme? Er hat nichts damit getan, mit dem, was ihm anvertraut wurde. Er war eigentlich passiv, es war ihm irgendwo egal, er hatte Angst, er hat nichts damit getan, statt wie die anderen. Ich frage mich dann immer, warum es wohl das Beispiel nicht gibt von dem Knecht mit den anvertrauten Talenten, der sie eingesetzt hat, aber verloren hat. So denke ich halt manchmal irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ich habe so empfunden, wie der Heilige Geist sagt, ja, weil es das in meinem Reich nicht gibt. Weil Liebe immer was bewirkt. Weil wenn wir was mit den Talenten, die Gott uns gegeben haben, das wird nie umsonst sein. Es wird immer was dabei rauskommen. Es wird nie das sein, dass du der Verlierer bist, sondern da wirst du immer der Gewinner sein. Wisst ihr, das Leben Jesu ist so ein Beispiel dafür. Als er am Kreuz hing, als er gekreuzigt wurde, da hat die Welt gedacht, jetzt hat er verloren. Jetzt hat der Schwätzer seine Abrechnung bekommen. Ja, wenn du Sohn Gottes bist, dann steig doch runter, haben sie noch gesagt. Und er stirbt genau für die Leute, die das zu ihm sagen. Und er hängt dort oben und alle Welt hat gedacht, jetzt ist die größte Niederlage für Jesus. Dabei war es der größte Sieg, den die Welt je erlebt hat. Was manchmal vor Menschen groß aussieht, kann vor Gott ganz klein sein und genauso umgekehrt. Und lasst uns doch ihm vertrauen, lasst uns kämpfen mit diesen Zusagen, die er uns in unserem Leben gegeben hat und die er uns mitnimmt. Lasst uns nicht irgendwo gleichgültig sein, lasst uns nicht sagen, ist mir egal, sondern lasst uns einfach sagen, Gott, das, was du mir gegeben hast, damit will ich wuchern, egal was es ist. Egal in welcher Situation du bist, vielleicht hast du andere Umstände, nicht so viel Zeit zur Verfügung, vielleicht bist du zu Hause als Mama, aber dann sei da Salz, sei Licht, nutz das, was Gott dir gegeben hat, deine Talente und dann sei entspannt, dass er was Großes damit machen wird. Der Junge mit den Fischen und mit den Broten, der hat einfach gegeben, was er hatte und Gott hat das Wunder getan. Darauf müssen wir vertrauen, dass er mit uns zum Ziel kommt. In Lukas 24, Vers 32, da geht es um die Jünger, die mit Jesus dann nach Emmaus laufen. Und der Vers hat mich so begeistert, weil ich gemerkt habe, so manchmal in meinem Leben habe ich Passivität oder Gleichgültigkeit Raum gegeben. Und immer wieder habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist genau in diesen Bereichen anklopft und sagt, Mark, bist du wieder neu bereit, mir zu vertrauen? Willst du wieder aktiv werden? Willst du wieder glauben? Willst du wieder deine Hoffnung wachsen lassen wie eine kleine Pflanze? Und willst du mir vertrauen, dass auch wenn du da diese Erlebnisse in deinem Leben hast, auch wenn du verletzt worden bist, auch wenn Sachen schiefgegangen sind, mir wieder vertraust? Und da finde ich so nett, diese Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind und Jesus begegnet ihnen und sie erkennen ihn eigentlich nicht. Und dann redet Jesus mit ihnen und er erklärt ihnen das Evangelium. Und dann sagen sie hier in Vers 32, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. War es nicht, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen? Ich habe das gemerkt in meinem Leben so oft, da wo ich passiv geworden bin, wo ich irgendwo frustriert war, da hat doch dieses Feuer in meinem Herzen gebrannt, als er zu mir geredet hat. Und ich glaube, vielen geht es heute Morgen auch so, egal in welchem Bereich du vielleicht irgendwo aufgegeben hast, wo du vielleicht zurückgesteckt hast, wo dir Dinge egal geworden sind, wo vielleicht Gleichgültigkeit eingekehrt ist, wo vielleicht Passivität, gar nicht mal so böse, aber einfach so dieses Gott, wenn du willst, dann kannst du schon, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, das ist nicht Glaube. Glaube riskiert immer. Glaube geht immer nach vorne. Und da brennt dieses Herzen, dieses Feuer in deinem Herzen einfach von dem, wo Jesus dir eigentlich zum ersten Mal begegnet ist oder wo er dir begegnet ist in diesem Bereich deines Lebens. Dann möchte ich dich herausfordern, dass du ihm einfach heute Morgen eine Antwort wieder drauf gibst und sagst, Herr, ich möchte nicht länger daran festhalten oder passiv sein, sondern ich möchte dir vertrauen mit all dem, was ich habe.